Deutschlandfunk Interview.
Für einen besseren Zusammenhalt der Gesellschaft zu sorgen, über eine bessere Teilhabe für Menschen aus Einwandererfamilien, das war und ist eine der Leitideen, als die Bundesregierung vor knapp 15 Jahren zum ersten Integrationsgipfel lud. Diese Treffen finden seitdem regelmäßig statt, teils flankiert oder auch als Schauplatz hitziger Debatten, zum Beispiel als im Streit um die Migrationspolitik der Bundesregierung die Wogen hochgehen. Zuletzt schob sich aber auch hier die Pandemie in den Mittelpunkt. Schon den Integrationsgipfel im Herbst dominierte die Debatte um die Folgen von Corona für die Integration und die Sorge darüber, dass die Pandemie zusätzlich zu den bestehenden neue Probleme und Hürde schaffen könnte. Und unter anderem darum soll es heute auch wieder gehen, auf dem 13. Integrationsgipfel. Mit dabei bei dem digitalen Treffen auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Integrationsstaatsministerin Wiedmann-Mautz sind rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch Daniel Jamera. Er ist Vorstandsmitglied von Each One Teach One. Das ist eine Organisation, die aktiv ist in der Rassismusprävention und in der Bildungsarbeit. Im Zentrum steht die Unterstützung und Vernetzung schwarzer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland. Schönen guten Morgen, Herr Jamera.
Schönen guten Morgen.
Was sagen Sie, wie geht es der Integration in Zeiten von Corona?
In Zeiten von Corona? Ich muss echt sagen, auf den Gipfel blicke ich mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist natürlich eine Anerkennung unserer fachlichen Expertise, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Andererseits arbeiten wir gar nicht zu der Überschrift des Gipfels, nämlich Integration, weil wir die Grundannahme des Konzeptes kritisieren und vielmehr zu Empowerment und Racial Justice arbeiten. Und Racial Justice ist ein Begriff, für den gibt es noch nicht mal eine richtig gute deutsche Übersetzung. Das kann man so gut übersetzen, vielleicht mit Gerechtigkeit in Bezug auf Rassismus. Und das brauchen wir auch im deutschen Gesundheitssystem. Und das ist natürlich ganz klar in unseren Communities, dass die in besonderer Weise von Corona und der Pandemie betroffen waren.
Und warum glauben Sie, ist das ein Widerspruch?
Der Widerspruch zwischen Integration und Racial Justice. Das Ding ist, vielleicht nehmen wir mal ein Bild. Ja, also im Kontext von Integration wird oft vom Brückenbauen gesprochen. Ja, und wenn man sich das vorstellt, auf der einen Seite des Ufers, da ist ein großer Turm, die sogenannte weiße Mehrheits- und auch dominante Gesellschaft, voller Institutionen und Gebäude, etabliert, langfristig finanziert und vernetzt in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und auf der anderen Seite der zu bauenden Brücke geht es sehr tief hinab und es gibt kein strukturelles Fundament. Die institutionellen Säulen fehlen und genau da setzt unsere Arbeit an, dass wir sagen, wenn wir diesen Brückenbau wollen, dann können wir nicht immer nur auf die eine Seite des Ufers schauen und auch auf die Mitte der Brücke, sondern wir müssen erstmal diese Säulen und die Institutionen aufbauen, Empowerment von schwarzen Menschen in Deutschland unter anderem.
Aber wie wollen Sie dann heute ins Gespräch kommen, wenn im Grunde für Sie diese Klärung über Begrifflichkeiten, über Konstellationen, wenn die jetzt erstmal im Vordergrund steht?
Naja, es ist ja sozusagen ein Widerspruch, in dem wir uns die ganze Zeit befinden. Es gibt eine Debatte, die wird vorgegeben von der Politik und wir als Zivilgesellschaft schauen, wie wir da reinpassen und auch kritische Akzente mitbringen können. So jetzt beispielsweise, wenn ich eingeladen bin zu diesem Gipfel, werde ich ganz klar auch machen, was uns fehlt in der derzeitigen Politik. Ja, wir denken ganz klar, das hat die Bundeskonferenz der MigrantInnenorganisationen auch deutlich gemacht, dass es ein eigenes Ministerium braucht, das federführend ist für die Themen Rassismus, Gleichstellung, Partizipation und auch Migration. Und vor allem sehr wichtig, dass es dafür eine gesetzliche Grundlage braucht. Wir brauchen Partizipations- und Gleichstellungsgesetze auf Bundes- und auf Landesebene mit Quoten, die sicherstellen, dass die öffentliche Verwaltung die Vielfalt unserer Gesellschaft repräsentiert und inklusiv ist. Und selbstverständlich braucht es im Bundestag auch einen entsprechenden Ausschuss im Parlament.
Wir sind jetzt mittendrin in der Debatte um Repräsentation, die dieses Land im Moment ja massiv beschäftigt. Sie fordern jetzt eine Quote, in Klammern gesprochen, die nächste Quote. Für wen brauchen wir alles Quoten?
Für manche gibt es ja bereits Quoten, das haben Sie angedeutet. Ja, im Bereich Geschlechtergerechtigkeit haben wir eine Quote in der öffentlichen Verwaltung, punktuell auch im Bereich Behinderung. Und hier ist es, denke ich, zuallererst mal wichtig anzuerkennen, dass wir Millionen, wenn nicht Milliarden investieren müssen, um den Ausbau der Gebäude in Barrierearmut voranzuschreiten. Ja? Ohne barrierearme Gebäude bringt auch die beste Quote nicht.
Aber Herr Jamera, was ist denn Ihre Vorstellung, wie hoch müsste denn die Quote sein?
Die Quote entspricht, sollte immer mindestens dem Anteil der Vielfalt in der Bevölkerung entsprechen. Ja, in Deutschland wissen wir beispielsweise, dass über ein Viertel der Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Und wir wissen auch, dass diese Statistik nur die erste und zweite Generation umfasst. Das heißt, wir müssen die dritte und vierte Generation mit einrechnen und dann haben wir annähernd einen Referenzwert, wie repräsentativ und vielfältig unsere Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen sein müssten.
Aber für welche Gruppen muss es die Quoten geben? Oder vielleicht noch ein bisschen offener gefragt, wie wird gesellschaftlich verhandelt, wer welche Quote bekommen muss?
Ich kann jetzt aus der Perspektive rassistisch diskriminierter Menschen sprechen. Da gibt es die Statistiken, die ich jetzt gerade angedeutet hatte. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Quote. Und ich denke, grundsätzlich brauchen wir Quoten für alle Gruppen, die von struktureller Diskriminierung betroffen sind. Gleichzeitig will ich schon auch nochmal festhalten, zu den anderen Communities, die Sie angesprochen hatten, dass es immer am besten ist, mit Menschen aus diesen Gruppen zu sprechen und die zu fragen, welche Positionen gibt es, wann sollte es Quoten geben und nicht beispielsweise den LSVD oder andere Organisationen.
Ja, aber jetzt sprechen wir ja gerade ganz konkret und das Problem oder das Thema bei einer Quote und die Frage habe ich gerade gestellt, aber ich glaube, die Antwort haben Sie noch nicht gegeben. Welche Quote schwebt Ihnen vor?
Wie meinen Sie, welche Quote schlägt mir vor? Ich hatte doch gesagt, dass die Vielfalt der Bevölkerung im Bereich rassistische Diskriminierung, und darüber gibt es beispielsweise Statistiken zum Migrationshintergrund, repräsentiert sein muss in der öffentlichen Verwaltung. Im Bereich Geschlecht wäre die Quote 50% und im Bereich Migrationshintergrund, und da bin ich ja darauf eingegangen, warum die Statistik unzulänglich ist, müssten es mindestens 25% sein.
Okay. Das sind, wie gesagt, Aushandlungsprozesse, die im Moment in der Gesellschaft ja laufen. Das, glaube ich, ist ein interessanter Input in diese Debatte. Jetzt haben Sie mir gerade schon erklärt, dass Sie schon diese ganze Bezeichnung als Integrationsgipfel, dass Sie das eigentlich schon ein schiefes Wording finden. Aber sagen Sie mir trotzdem, was ist konkret Ihre Erwartung? Was werden Sie heute besprechen? Welchen Punkt wollen Sie machen?
Ich werde auf jeden Fall auf die Idee des Brückenbauens nochmal eingehen und nochmal sehr deutlich machen, dass wir uns, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, in der alle wirklich teilhaben können, auf Empowerment fokussieren müssen. Ganz konkret für schwarze, afrikanische, afrodiasporische Communities bedeutet das, wenn wir sozusagen diese Säule bauen wollen, dass wir, und das sind jetzt drei Beispiele, einerseits Lehrstühle für Black Studies brauchen. Ja? Also Lehrstühle, die den Rassismus gegenüber schwarzen Menschen explizit untersuchen. So etwas gibt es in Deutschland nicht ein einziges Mal. Es gibt keinen einzigen Lehrstuhl. Zweites Beispiel, wir denken, dass es relevant ist, deutschlandweit Community-Zentren aufzubauen. Also Zentren, in denen die unterschiedlichen Dienstleistungen, die relevant sind für schwarze Menschen, sei es im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit, in der sozialen Beratung und so weiter, in diesen Zentren zusammenkommen. Und ein drittes Beispiel ist ein Studienwerk. Es gibt in Deutschland unterschiedliche Studien- und Stipendienwerke für talentierte Studierende und kein einziges Studienwerk, das sich explizit auf schwarze Studierende in Deutschland konzentriert. Das sind drei Beispiele, die ich mitbringen werde.
Dass es all das jetzt im Moment nicht gibt, das hängt sicherlich zusammen mit den, ich sage es jetzt ganz flapsig, mit den Mehrheitsverhältnissen. Worauf führen Sie es zurück?
Ich denke, unterschiedliche Gründe. Natürlich einerseits der Mehrheitsverhältnisse und andererseits, dass wir lange, lange Zeit keine breite gesellschaftliche Debatte in Deutschland über Rassismus hatten. Wir haben uns immer auf den Rechtsextremismus punktuell konzentriert und wollten nicht verstehen, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Und mein Eindruck ist, und das gibt mir ein wenig Hoffnung, dass gerade die Black Lives Matter-Proteste im letzten Jahr dazu geführt haben, dass die Debatte an Fahrt aufgenommen hat. Und viel mehr Menschen, die vorher sich nie mit Rassismus beschäftigt haben, zuerst erkannt haben, okay, Rassismus ist auch ein Teil der deutschen Gesellschaft. Und auch wir, wenn wir vielleicht als weiße Menschen jetzt nicht negativ direkt davon betroffen sind, sind bereit, neue Bündnisse einzugehen, um dagegen vorzugehen.
Also Sie sehen Bewegung?
Zumindest punktuell.
Sagt Daniel Jamira von Each One Teach One. Heute einer der Teilnehmer auf dem Integrationsgipfel bei aller Bezeichnung oder bei aller Kritik, besser gesagt, für die Bezeichnung, die Sie gerade markiert haben. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview, für diese Einblicke.
Vielen Dank.